Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG und Medtronic GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast rund um alles, was spannend und aktuell ist in der Chirurgie. Mein Name ist Benedikt und heute wenden wir uns einem Thema zu dem wir einiges an Zuschriften hatten. Es geht um Vorurteile, ich sage manchmal besser chirurgische Klischees, mit denen sich junge und auch potenzielle KollegInnen konfrontiert sehen und die von einer chirurgischen Karriere auch mal abschrecken können. Da hat wahrscheinlich die und der ein oder andere von euch schon so einige im Kopf, wenn ich das sage. Und deswegen bietet es sich auch gut an, da mal in einem Podcast ein wenig drüber zu quatschen, zu schauen, was gibt's da so, was einem entgegenschlägt, wie kann man diesen Klischees vielleicht auch begegnen und warum gibt's vielleicht trotzdem gute Gründe, für die Chirurgie motiviert zu sein. Ich mache Chirurgie schon eine ganze Weile, aber mein Gast heute, die steht unmittelbar vor dem, ich nenne es jetzt mal endgültigen Einstieg in die Chirurgie. Die ist eigentlich auch schon sehr weit drin und deswegen freue ich mich, dass sie heute als Gast da ist. Wie gesagt, sie ist chirurgisch extrem motiviert, nicht nur motiviert, sondern sie forscht auch schon in der Chirurgie, nimmt aktiv an Kongressen teil, war schon im Ausland chirurgisch unterwegs und wie gesagt, brennt ungemein für die Chirurgie und sie ist auch sehr aktiv in der, ich nenne es mal Nachwuchsvertretung und erfreut sich, ich sag mal, einer beneidenswerten Reichweite von über, was ist es, 15.000 Followerinnen bei Social Media. Und deswegen haben wir uns im Podcast-Team natürlich sehr gefreut. Und deswegen freue ich mich heute, dass wir uns jetzt endlich zum Podcast treffen. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Es ist Julia Rogaszewski. Sie steckt gerade noch in PJ in Zürich und jetzt bei uns im Podcast. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Es ist eine große Freude für mich, ein Teil des Podcasts zu sein.
Sehr gut. Ja, ich glaube, wir steigen direkt mal ein, weil das Wort irgendwie chirurgische Klischees, mir geht das auch so. Wenn das jemand schreibt, dann hat man natürlich, da hat jeder so sein eigenes Potpourri an Klischees im Kopf. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, was sind denn für dich so ganz allgemein gängige Klischees, denen man so erstmal die auf uns zukommen? Wie man denen begegnet, sprechen wir gleich noch.
Ich engagiere mich schon seit vielen Jahren in der Herzchirurgie und arbeite da klinisch und auch in der Forschung. Man muss sagen, das Fach ist immer noch ein sehr männerdominiertes Fach. Und ich denke, dass das noch historisch geprägt ist und jetzt auch zunehmend im Wandel ist. Und ein Klischee ist natürlich, dass Männer eher in chirurgische Fächer gehen. Aber ich bin der Auffassung, dass da zunehmend auch Frauen jetzt in der Herzchirurgie sind, auch in leitenden Positionen. Zum Beispiel in Deutschland gibt es zunehmend auch Chefärztinnen, oder auch in die Chirurginnen e.V.-Verein, wo ich mich engagiere, habe ich zahlreiche Beispiele kennengelernt von Frauen, die in chirurgischen Fächern tätig sind und die sehr erfolgreich beruflich und auch privat sind. Und das ist so ein Klischee, das mir als erstes einfällt, dass die Chirurgie eine Männerdomäne ist.
Ja, ich greife es auch mal direkt auf. Das betrifft nicht nur die Herzchirurgie, das betrifft viele chirurgische Bereiche. Und wir hatten, oh je, haben wir da auch schon Folgen drüber gehabt. Im letzten Jahr, du lachst, du wirst sie gehört haben. Für alle, die es nicht gehört haben, gab es eine nette Antwort und Reaktionsfolge auch auf einige andere Podcasts zu diesem Thema. Und ich glaube, wie du's sagst, es ist eine Wahrnehmung. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass, also der chirurgische Beruf ist in keinster Weise geschlechtsspezifisch. Also der ist so facettenreich, selbst wenn man irgendwie Angst hätte, dass das irgendwie, und um Himmels Willen, allein, dass ich das sage, ist wahrscheinlich schon ein Klischee, dass das in irgendeiner Weise irgendwie was Kraftbehaftetes wäre. Also ich habe meinen Lebtag noch nie ein Fitnessstudio von Ihnen gesehen. Ich behaupte, das merkt man auch manchmal. Aber das hat auf den Beruf, hat das überhaupt keine Auswirkungen für mich. Und ich glaube, wie gesagt, das ist so facettenreich und so schön, von sowas würde ich mich nie abschrecken lassen. Aber ja, das ist wahrscheinlich so die Top 1, die einem immer begegnet.
Genau, und auch am Tag der Chirurginnen in Bonn, wo ich die Herzchirurgie vorgestellt habe, da habe ich auch zahlreiche Beispiele kennengelernt, wie gesagt, von Frauen in der Chirurgie. Und ich finde auch, dieser Wandel ist zunehmend spürbar, dass zunehmend auch Frauen in leitenden Positionen vertreten sind.
Ich arbeite ja selber, meine Chefin ist ja meine Chefin, ja, also das ist, und die arbeitet mindestens, wenn nicht noch besser, ja, als die männlichen Chefs, und ich fühle mich da pudelwohl, also das sollte und darf einen sicherlich nicht abschrecken. Wenn wir jetzt, denken wir mal Top 2 weiter, du hast angefangen, jetzt überlege ich mal so ein bisschen, ich finde das zweite Klischee, was einem auch gerne begegnet, ist ja, dass allgemein der chirurgische Beruf eher so ein bisschen der ich nenne ihn jetzt mal Handwerkerberuf ist, und ich will jetzt nicht sagen, wir die Dummen der Medizin sind, aber dass das mit irgendwie einer geringeren Kenntnis verbunden ist in hinsichtlich medizinischen Fachwissens als manch anderer Beruf. Und also auch das halte ich für ein wirklich maximal überholtes Klischee. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal entgegengeschlagen ist oder ob sich das schon erledigt hat.
Ja, auf jeden Fall, das habe ich auch schon des Öfteren gehört, dass Chirurgen die innere Medizin vernachlässigen. Das heißt, hinsichtlich Medikation etc. da nicht so viel Ahnung haben. Das habe ich auch schon als Klischee öfter gehört. Und ich bin genau der gegnerischen Auffassung. Natürlich muss man als Chirurg praktisch begabt sein. Man muss operieren können, das ist wichtig, die praktischen Fertigkeiten im Saal. Aber auch die stationäre Arbeit gehört dazu. Und wir wissen auch, wie man Medikation einstellt etc. Und gerade in der Herzchirurgie, die Kardiologie spielt auch eine große Rolle. Und da bin ich auch der Auffassung, dass das kein Klischee ist, das zutrifft, und dass sowohl das Handwerk als auch die innere Medizin, das sind Kenntnisse, die wichtig sind und die zählen in der Chirurgie.
Absolut. Und ich glaube, man kann das ja auch, wie du sagst, differenziert sehen. Also ich glaube, das heißt ja im Gegenzug nicht, dass die internistischen Fachärztinnen und Fachärzte irgendwie wertbefreit sind, weil wir das nebenher mitmachen können für unsere Patienten und Patienten. Im Gegenteil, ich glaube, die Kunst ist ja, das so zu kennen und können, dass man an den richtigen Stellen weiß, wann es sich lohnt, jemanden zu fragen. Und ich glaube, dann ist das im, ich nenne es jetzt mal ganz schlau, interkollegialen Diskurs immer gut zu lösen. Und dann kann man A, diesen Klischees begegnen. Das ist so, meinetwegen die Chirurgen, ja, da interessiert es nur, wenn die Zacken auf dem EKG nach oben zeigen, dann sind die schon froh oder was. Und das, glaube ich, das sind ja genau die Dinge, die da immer wieder auftauchen. Und ich glaube auch, dass da müssen wir uns irgendwie von emanzipieren, von diesen Schwarz-Weiß-Meinungen, dass es davon irgendwie auch nur ansatzweise abhinge. Und im Gegenteil, ich bin der festen Überzeugung, dass Chirurgie eine hohe Kenntnis braucht. Also man kann ja belesen sein zum Drumherum, aber eben auch zu den Operationen, wann man auch nicht operiert, die Differentialtherapien. Und das ist ja, weiß Gott, nicht so schwarz-weiß, wie das vielleicht in manch anderem, sag ich mal, sehr konkrete Leitlinien für onkologische Therapien ist. Ist es ja zumindest jetzt für mein Fachgebiet der Unfallchirurgie gesprochen, aber das mag in der Herzchirurgie sicherlich auch so sein, dass es auch Grenzbereiche gibt, wo es eine Abwägung ist, wo die informierte Entscheidung gemeinsam mit dem Patienten viel wichtiger ist. Und ich glaube, wie will man das denn schaffen, wenn nicht mit einer akademischen Chirurgie? Wenn man das aus dem Bauch raus entscheidet, dann ist das klar erstmal schlecht Medizin. Ich glaube, dann entwickeln wir uns auch nie mehr weiter.
Genau, da bin ich exakt der gleichen Auffassung. Das ist wichtig. Auch interdisziplinäre Zusammenarbeit ist wichtig. Wir haben in der Herzchirurgie so ein Hard-Team gemeinsam mit den Kardiologen, dass wir auch Entscheidungen treffen, auch hinsichtlich OP-Indikationen etc. Und das finde ich sehr wichtig. Auch die Zusammenarbeit mit der Radiologie, beispielsweise Röntgenreports, das ist sehr wichtig, dass man da eng im Team zusammenarbeitet. Und ich denke, in jedem Fach ist Teamarbeit in der Medizin sehr wichtig. Und dass man auch weiß, wie du schon sagtest, wann man vielleicht ein anderes Fachgebiet noch als Konsil hinzuzieht.
Genau. Und jetzt ist die Frage, wir können uns, also wenn du magst, wir picken uns, jetzt haben wir ein nettes Hin und Her mit Klischees, ist ja auch erstmal was Feines. Was haben wir noch? Willst du noch mal eins raushauen, und dann mache ich danach noch eins?
Vielleicht, dass Chirurgen weniger Empathie hinsichtlich des Patienten und des Krankheitsbildes aufweisen, weil sie viel Zeit im OP verbringen und vielleicht weniger zwischenmenschlichen Kontakt mit dem Patienten haben. Und das kann ich auch auf jeden Fall entkräften, weil gerade in der Herzchirurgie ist Empathie sehr wichtig, weil die Patienten sind in einem sehr schwerwiegenden gesundheitlichen Zustand und brauchen auch lange, um wieder zu Kräften zu kommen nach der Operation, lange ICU-Aufenthalt, dann Überwachungsstation, Rehabilitation, bis sie wieder auf die Beine kommen. Und ich finde, gerade in chirurgischen Fächern und auch besonders in der Herzchirurgie ist Empathie für den Patienten sehr wichtig.
Ja, also absolut. Ich glaube, natürlich, es gibt immer unterschiedliche Leute, ja. Also ich glaube, es gibt Leute, die sind von Grund auf irgendwie, ist man einfach manchmal nicht kompatibel mit denen oder die erscheinen einem nicht kompatibel. Ich wage das gar nicht zu urteilen. Und trotzdem, wie du schon sagst, also zumindest mir ganz persönlich geht das so, wenn ich irgendwen operiere und es tritt Gott bewahre, ja, aber es ist doch mal irgendeine Komplikation oder ein Patient entwickelt eine Pseudarthrose oder man begleitet auch jemanden in einem komplikativen Verlauf, wo man vielleicht gar nicht angefangen hat, aber muss die irgendwie mitnehmen. Das sind ja nicht immer ganz geradlinige Verläufe und so. Also da geht mir das absolut so. Also da leide ich fast schon im positiven Sinne. Also das bestärkt einen ja auch da drin, irgendwie nach der bestmöglichen Therapie zu suchen und gehe da wirklich diesen Therapieweg mit den Patientinnen und Patienten auch mit. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da mitgeht, dass man sich eben, obwohl man sich ja mit einem Qua des Studiums, wenn es jetzt nicht gerade eine Kollegin oder ein Kollege ist, den man behandelt, doch mit einem gewissen Informationsdefizit den Patienten irgendwie abholen muss. Und aber helfen muss, in diesem Verlauf wahrscheinlich auch mehrfach informierte Entscheidungen zu treffen, gemeinsam, ja. Und das geht gar nicht, wenn man jetzt der absolut steinerne Mensch ist, glaube ich, dann kommt man da chirurgisch nicht wahnsinnig weit.
Genau, finde ich auch. Und man muss es für den Patienten auch verständlich erläutern, was man quasi tut operativ. Und das finde ich sehr wichtig, dass man den Patienten abholt und dass man mit ihm gut kommunizieren kann, auch empathisch kommunizieren kann. Auf jeden Fall ist ein sehr wichtiger Teil im klinischen Alltag auch.
Sehr gut. So, jetzt bin ich wieder dran. Jetzt gehen wir mal in den OP. Das ist ja ein Arbeitsplatz, den wir mit wenigen anderen Abteilungen teilen. Vielleicht der Anästhesie noch und natürlich den OTAS und dem Personal. Aber die subsumieren wir jetzt mal unter der Chirurgie. Ich glaube, es ist manchmal schon so ein bisschen die Wahrnehmung, dass das ein Ort ist, an dem es auch mal irgendwie lauter sein kann. Und wenn es nicht irgendwie lautes Geschrei ist, wir werden irgendwie manchmal, ist mir zuletzt aufgefallen, hat mich eine Studierende darauf angesprochen, dass wir auch oft über die Musik, die da läuft, irgendwie abgetan werden, dass das immer, ich wusste gar nicht, dass das ein Klischee ist, dass das irgendwie so eine Klassik-Rock, Heavy-Metal oder irgendwie, sagen wir mal, klischeehafte Klassik ist. Hauptsache die Lautstärke ist maximal laut, dass man sich möglichst wenig zielgerichtet unterhalten kann. Und irgendwie die einzige Zeit, die zählt, ist nicht die Uhrzeit, sondern die Schnitt-Nah-Zeit, wenn man so will. Und Essen ist irgendwie auch nur Zeitverschwendung während der Einleitungszeit. Und da habe ich mich doch so ein bisschen erschrocken und habe gedacht, naja, irgendwie müssen die das ja irgendwo wahrnehmen. Also es war jetzt um Himmels Willen nicht direkt in Bezug auf mich, wobei Musik läuft auch, aber ich finde in einer respektvollen Lautstärke. Und Essen tue ich gerne. Aber trotz alledem, kennst du das auch so oder war das eine einmalige Kiste?
Also ich denke, das ist individuell je nach Operateur. Also in der Herzchirurgie, einige Operateure, die brauchen Ruhe, da ist dann gar keine Musik, andere wiederum Spielmusik im Hintergrund. Das ist immer eine individuelle Sache, denke ich. Und das kann man nicht verallgemeinern, würde ich sagen. Genau, und dass es mal laut werden kann generell hinsichtlich vielleicht der Kommunikationsweise, ist vielleicht auch ein Klischee, zum nächsten Klischee, wenn wir dazu kommen, dass vielleicht Herzchirurgen so unter Stress stehen, dass sie sich manchmal im Ton vergreifen vielleicht. Und das kann natürlich sein, einfach durch den Arbeitsalltag, durch die Belastung, dass man mal einen schlechten Tag hat. Und Gott sei Dank habe ich das noch nie erlebt, dass irgendjemand zu mir unhöflich war zum Beispiel. Aber es ist auch ein Klischee, dass Chirurgen generell sich manchmal vielleicht nicht so gezielt ausdrücken im Arbeitsalltag wegen der Arbeitsbelastung.
Ja, also ich glaube gerade wie du sagst, mit dem Ton oder dass es irgendwie auch... dass es auch anderweitig, sagen wir mal, nicht in Ordnung ist oder unter der Gürtellinie läuft, das sind ja schon Klischees. Ich befürchte nicht nur, also Klischee, deswegen habe ich mich so ein bisschen von dem Begriff Vorurteil getrennt. Für mich ist ein Vorurteil, das ist aber jetzt meine persönliche Definition, ich habe jetzt nicht in den Duden geschaut, ein Vorurteil ist für mich was eine Meinung, die ich mir vorher gebildet habe, die nicht notwendigerweise der Wahrheit entsprechen muss. Ein Klischee ist was schon auftaucht. Und ich glaube, das kann man nicht völlig abstreiten, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die irgendwie, wo der Ton nicht stimmt und nicht nur der Ton nicht stimmt, sondern auch der Inhalt nicht korrekt ist. Und das ist, ich hoffe immer inständig, dass das was ist, was langsam aber sicher irgendwie bei uns verschwindet, weil ich halte das für A, völlig inadäquat. Ich glaube, auch das Bewusstsein dafür hat sich gewandelt, was da eine zu tolerierende Schwelle ist, und das ist auch gut so. Und deswegen hoffe ich, dass sich das irgendwie ändert. Und ich fand es schön, wie du gesagt hast, individuell, weil so ist es ja. Ich Klischee verbindet ja irgendwie auch immer, dass das irgendwas Absolutes ist. Und damit tue ich mich super schwer. Ja. Ich finde, es gibt absolut Anlässe, dass die Klischees so wahrgenommen werden, ja, ohne Frage. Das ist halt leider so. Und ich glaube aber, wie du es gesagt hast, deswegen habe ich mich so gefreut. Ja. Wir haben uns ja zwar vorbereitet, aber wir haben ja nicht die Fragen durchgesprochen. Chirurgie ist super individuell und man darf da nicht schwarz-weiß denken. Ja. Wir haben ein super breites Fach. Es gibt immer mal schwarze Schafe überall. Das kann man gar nicht klären. Ich finde, es gibt auch super viele Sachen, die bei uns richtig gut laufen.
Auf jeden Fall. Und bei mir ist das oft so, dass alles von der Passion und Leidenschaft auch überstrahlt wird. Zum Beispiel im OP, die lange Stehzeit. Ich bin so fasziniert von dem, was passiert. Ich vergesse die Zeit und bin hochfokussiert und 8 Stunden vergehen wie im Flug. Und ich denke einfach, die Leidenschaft und die Passion für das chirurgische Fach, das ist auch wichtig.
Ja, sehr wichtig. Das ist ja auch das, was motivierend sein kann. Ja. Manchmal gibt es ja viele gute Dinge bei uns, die man manchmal einfach nicht so gut wahrnimmt, glaube ich auch. Da haben wir auch manchmal so ein Repräsentationsproblem. Vielleicht manchmal auch, ist aber in und für sich auch ein Klischee, weil bei uns wenig gelobt wird, aber sehr gerne geschimpft und gemeckert wird. Und ich glaube, irgendwie müssen wir dahin, dass wir natürlich gute Chirurgie machen, das ist außer Frage, aber irgendwie auch reflektiert, wissend und belesene Chirurginnen und Chirurgen sind. Zuletzt habe ich mal gesagt, so eine Art Clinician Scientist 2.0 oder Surgeon Scientist, wenn man es so nennen will, weil das braucht es, um die Leute gut zu versorgen. Und ich finde, in diesem Kontext muss manchmal dann trotzdem okay sein, wenn man auch mal einen schlechten Tag hat, ohne das irgendwie pauschal zu entschuldigen jetzt. Und manche Dinge muss man im Kontext sehen. Ich will mich da gar nicht rausnehmen. Ich habe auch nicht immer einen guten Tag. Scheint auch selbst bei mir nicht immer die Sonne, obwohl es in Tübingen häufig die Sonne scheint. Und ich sage jetzt mal, wenn mich jemand am falschen Tag in der falschen Sekunde erwischt und das einzige Bild ist, was diese Person von mir hat, dann kann das auch mal sein, dass das nicht notwendigerweise das allerbeste Bild ist. Trifft mich aber unter Umständen als Gesamtperson, hoffe ich zumindest, schlecht. Ja? Und ich glaube, dieser Kontext, siehe der ganze Winter jetzt um Thomas Gottschalks Fernsehauftritte, im Kontext wurden die ja völlig neu bewertet. Also ist natürlich jetzt nicht super vergleichbar, aber so ein bisschen ist das so. Ich glaube, wir müssen uns da einfach ein bisschen differenzierter sehen und das im Hinterkopf haben. Deswegen freue ich mich, dass wir drüber reden.
Ja, sehe ich genauso. Und zum Thema Clinician Scientist, ich finde Forschung auch sehr wichtig in der Chirurgie, dass man die klinische Arbeit verknüpft auch mit akademischen Leistungen, mit Forschung, und sowohl klinisch als auch experimentell kann man sich einbringen und wie gesagt auch an Kongressen teilnehmen, die Forschung vorstellen. Das finde ich auch sehr wichtig neben der klinischen Arbeit. Das macht mir sehr viel Spaß, auch sich in die Forschung einzubringen.
Und quasi, das ist ein guter,
das Patienten-Outcome dadurch auch zu verbessern durch die eigene Forschung und was Neues aufzudecken und die Herzchirurgie weiter voranzutreiben.
Absolut. Jetzt sind wir schon bei der Motivation. Ich hätte minimal noch vorne weggefragt. Ja. Du warst ja auch eine Zeit lang in der Chirurgie im Ausland unterwegs. Du bist ja gerade im Ausland, bist in Zürich. Und die Frage ist, also jetzt sind diese Klischees, die wir gesehen haben, sind die eine, sagen wir mal, deutsche Gegebenheit oder findet sich das in dieser Art und Weise auch anderswo oder vielleicht eine andere Ausprägung, wer weiß?
Also zuerst war ich in Austin, Texas, in den USA, und dort hatte ich das Gefühl, dass auf jeden Fall schon wenig Frauen in der Herzchirurgie sind, aber auch, dass da der Wandel gegeben ist. Das ist ähnlich wie in Deutschland. Dann war ich in Boston am MGH, am Massachusetts General Hospital, auch in der Herzchirurgie. Da war ich klinisch tätig und da haben wir auch Simulationen an Schweineherzen gemacht. Da fand ich auch sehr gut die klinische Ausbildung, dass man simuliert hat mit 1:1 mit dem Oberarzt. Eine sehr gute Betreuung und Lehre dort auch. Und dann war ich noch an der Mayo Clinic und dort in der Forschung und davor noch klinisch tätig. Und ich würde sagen, dort ist es ziemlich ähnlich, aber es ist immer individuell, je nach Krankenhaus, wie stark zum Beispiel die Hierarchie auch ausgeprägt ist. Weil vor allem an kleineren Häusern ist es familiärer, da kennt sich jeder. Und an Universitätskliniken, da ist es nochmal ein bisschen anonymer, vielleicht ein bisschen hierarchischer. Und dann war ich nach den US-Aufenthalten, war ich auch noch in der Schweiz, an mehreren Schweizer Kliniken. Und ich würde sagen, insgesamt sehr ähnliches Bild in den verschiedenen Ländern. Und in Kanada war ich auch noch in Toronto. Das war auch wiederum ähnlich wie in den USA. Aber ich fand da auf jeden Fall sehr gut die klinische Ausbildung, dass da häufiger simuliert wurde, auch an Schweineherzen beispielsweise. Da habe ich praktisch sehr viel gelernt oder in den USA sehr viel gelernt, wie man Forschung macht, wie man an ein Forschungsprojekt rangeht, wie man Ideen entwickelt, bis hin zum fertigen Paper am Ende. Da habe ich sehr viel mitgenommen und deshalb würde ich auf jeden Fall Nachwuchs auch raten, ins Ausland zu gehen, weil da kann man seine Perspektiven erweitern, sich weiterentwickeln, sehr viel lernen und auch mitnehmen. Und das macht auf jeden Fall Sinn, auch das Studium dafür zu nutzen, um die Perspektive zu erweitern.
Das nicht nur das Studium. Ich habe sowohl im Studium als auch später auch versucht, diese Gelegenheiten so gut es geht dann zu nutzen. Mhm. Und ich habe eine ähnliche Beobachtung gemacht wie du. Jetzt sind wir schon bei N gleich 2 dann. Dass die... viele Dinge sind total ähnlich. Ich sage immer, es kocht jeder mit Wasser, ja. Und trotzdem kann man ja die guten Aspekte mitnehmen. Und ich glaube auch, dass die Struktur, gerade hinsichtlich der Forschung, aber insbesondere auch der klinischen Aus- und Weiterbildung, gerade im angloamerikanischen Raum einfach etwas sauberer ist als bei uns, wo manche Dinge, ohne da jetzt irgendwie zu sehr ins Detail gehen zu wollen, weil wir schon viele Folgen auch zu Aus- und Weiterbildungsthemen gemacht haben, aber einfach weniger dem Zufall überlassen sind, einfach sehr strukturiert sind und in manchen sehr, sehr guten englischsprachigen Lehrbüchern, finde ich tatsächlich, merkt man es sogar an den Büchern, dass die Struktur einfach didaktisch noch etwas ausgefeilter ist, als sie das im Gros bei den Büchern bei uns wäre. Und das hat mir schon immer imponiert und das finde ich auch nach wie vor als was, wo wir alle von profitieren, wenn wir uns diesen Stil da entsprechend auch aneignen. Deswegen finde ich cool, dass du das auch so siehst. Und jetzt haben wir ja gesagt, diese Klischees gibt's. Sie begegnen einem auch manchmal. Da bin ich, wie gesagt, da kann man sich gar nicht verwehren. Und wir arbeiten ja dran, um diese Hemmschwellen und diese Dinge, die völlig absolut nicht gehen und auch nur ein bisschen nicht gehen, auszumerzen. Und selbst wenn nichts ausgemerzt würde, um Himmels Willen, aber wollen ja trotzdem noch Leute chirurgisch, da freue ich mich immer drüber, weil ich zum Beispiel mache das super gerne, du bist super motiviert. Ja. Und deswegen wäre jetzt die Frage gewesen, was so deine Motivationsfaktoren sind, warum du denkst, das ist ein attraktiver Beruf und den hältst du für erstrebenswert und deswegen willst du dich da auch entsprechend hinentwickeln.
Also ich wollte als Kind schon Ärztin werden, weil mich naturwissenschaftliche Fächer sehr fasziniert haben. Biologie, Chemie. Und dann habe ich als Schülerin schon die Herztransplantation im Unterricht vorgestellt und ich wollte jeden Schritt verstehen von herzchirurgischen Operationen und habe mir da sehr viel angeeignet, schon sehr früh. Und dann mit 12 Jahren stand für mich fest, ich möchte Herzchirurgin werden, das ist mein Ziel. Und dann habe ich in der Schule mein Bestes gegeben, sehr gute Leistungen erbracht und dann quasi auch direkt das Medizinstudium begonnen nach dem Abitur. Und ich würde sagen, das hat angefangen mit der Faszination für das Herz und für die naturwissenschaftlichen Fächer. Und dann im Studium stieg die Faszination immer weiter an. Dann habe ich mich auch eingebracht in die Herzchirurgie, habe relativ früh den Chefarzt der Herzchirurgie in Bonn auch kennengelernt und dann klinisch angefangen zu arbeiten und später auch in der Forschung neben dem Studium. Und da habe ich auch die Lehre für mich entdeckt, dass ich gerne Sachverhalte vermittle, hatte auch viele akademische Tätigkeiten noch neben dem Studium mit angenommen. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Wissen zu vermitteln, auch praktische Skills im Skills Lab zum Beispiel anderen beizubringen. Und vor allem in der Herzchirurgie hat es mir sehr viel Spaß gemacht, die Abläufe kennenzulernen, praktisch auch im OP mitzuhelfen. Und ich denke, da kann man auch nicht früh genug anfangen, sich einzubringen in ein chirurgisches Fach und auch die praktischen Fertigkeiten zu erlernen und zu verbessern. Und dann habe ich mich in die Forschung auch mit eingebracht und vor allem nach meinem US-Aufenthalt, wo ich sehr viel auch gelernt hatte über Forschung, ein Registerprojekt auch etabliert. Und das hat mir sehr viel Freude immer bereitet und ich mache das sehr gerne auch weiter. Und ich finde es auch wichtig, wenn man diese Passion und Leidenschaft entdeckt, sich da auch frühzeitig einzubringen in das Fach, wenn man die Möglichkeit hat. Genau.
Und jetzt hast du gesagt, du warst noch sehr, sehr jung. Also, hast du da einen irgendwie, nennen wir es mal, Schlüsselmoment? Oder, also ich erinnere mich an die wenigsten Sachen, als ich 5 war, aber that's just me. Hast du da irgendwie ein Ding, wo du sagst, das war das, was mich da begeistert hat? Oder wenn du es hattest, und das ist ultra persönlich, musst du das jetzt auch nicht, um Himmels Willen, nicht mit uns teilen?
Das war schon eher so ein Verlauf. Also die Naturwissenschaften haben mich interessiert, die Biologie, und dann bin ich auf das Herz gestoßen. Und ich fand die Herzanatomie so faszinierend. Dann habe ich mich immer tiefer in die Materie eingelesen und bin dann irgendwann auf die Operationsvideos gestoßen und habe mir dann die Operationsvideos angeschaut und wollte verstehen, was der Operateur genau macht. Und dann kam ich auf die Idee, dem Biologielehrer vorzuschlagen, die Herztransplantation vorzustellen. Und dann habe ich mich immer tiefer eingelesen und auch immer mehr Verständnis mir angeeignet für die Herzchirurgie, schon als Schülerin. Und nicht jeder natürlich aus der Klasse hat das auch gerne angeschaut, die Operation. Einige mussten rausgehen, konnten es nicht sehen. Und ich war in meinem Element und fand das sehr faszinierend. Genau, das war eher ein Verlauf. Und dann im Studium habe ich mich früh eingebracht, dann stieg die Faszination noch mehr an. Und die Leidenschaft dafür, genau. Es gab kein, also nicht das eine Schlüsselmoment quasi.
Verstehe. Bei mir war das ähnlich, wobei bei mir kam das ganz, ganz spät. Ganz nur schön, ich habe kurz überlegt, es ist wie so eine Art Appell, die Altersrestriktionen bei YouTube rauszunehmen, aber um Himmels Willen, das ist es natürlich nicht. Bei mir kam das deutlich später und ich glaube, es ist halt, ich glaube, man muss eine gewisse, es braucht, also man braucht gute Schlüsselereignisse mit der Chirurgie. Das muss nicht das eine Ereignis sein, aber das kann sich über die Zeit sicherlich auch entwickeln. Aber ich glaube, das ist wirklich was, wenn wir jetzt einen minimalen Appell an unsere HörerInnen formulieren wollen, die in Positionen sind, wo sie Studierenden oder wie in deinem Fall SchülerInnen begegnen, die ein grundsätzliches Interesse an der Chirurgie mitbringen. Ich glaube, da liegt auch im Kleinen eine echte Verantwortung an unserem Nachwuchsproblem zu drehen, denn wirklich mit so Positivbegegnungen, da dann schafft man eine gute Grundlage, dass die schönen und guten Inhalte unseres Fachs, und die haben wir ja reichhaltig, auch entsprechend gut wahrgenommen werden können. Es gibt ja immer wiederkehrende Umfragen, auch bei uns vom Berufsverband eine große Weiterbildungsumfrage, und da sieht man schon über die letzten 10, 15 Jahre, das Abschreckende oder das, was Unzufriedenheit mit unserem Fach generiert, das ist nicht unser Fach. Das sind die Rahmenbedingungen, unter denen wir das ausüben. Und sprich, am Rahmen, klar, manche Rahmen sind politisch vorgegeben, manche sind institutionell und ortsspezifisch, aber grundsätzlich, da können wir extrem mitwirken und begeistern und im Kleinen diese Begegnungen aussteuern. Und das hatte ich tatsächlich auch so deutlich später. Ich wollte immer Astronaut werden, aber didn't work. Kleiner Funfact für alle Hörerinnen und Hörer, wir machen den Podcast ja schon länger. Meine Chefin weiß das auch. Also selbst wenn sie das hört, wird sie nicht böse sein. Hat auch nicht geklappt. Wir haben nämlich eine Absprache, immer wenn man sich bewirbt, muss man ihr Bescheid sagen, ist ja auch klar. In der letzten ESA-Runde hatte ich mich beworben, aber die maximale Körpergröße war 1,90. Die Ablehnung war schnell. Ich habe es trotzdem gemacht, hat aber nichts gebracht. Bin ich aber auch dran geblieben, wie die 5-jährige Julia, die aber wirklich Herzchirurgin werden kann, weil es zum Glück nichts mit Größe, Gewicht und Geschlecht zu tun hat. Glück gehabt. Genau.
Bezüglich Nachwuchsförderung, da finde ich auch sehr gut, dass die herzchirurgischen Organisationen wie IEX oder STS, dass die auch Nachwuchs gezielt fördern, mit Stipendien zum Beispiel. Und da hatte ich auch die Möglichkeit, an zahlreichen Kongressen durch die Stipendien teilzunehmen und habe mich auch sehr geehrt gefühlt, die zu erhalten. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass die Organisationen Nachwuchs auch fördern mit Stipendien beispielsweise. Oder es gibt auch zum Beispiel Pre-Trainee-Komitees und das finde ich super. Ja. Noch extra und Sessions für Nachwuchs zum Beispiel bei Kongressen.
Das ist super wichtig und das ist auch mein wärmster Appell. Also man muss, damit das Ganze, damit es diese Begegnung überhaupt gibt, glaube ich, muss man sich der Chirurgie gegenüber offen zeigen, völlig klar, das mal ausprobieren. Und ich glaube, da gibt es, wie du schon sagst, in Bezug auf die einzelnen chirurgischen Fächer, das haben in der einen oder anderen Form wirklich alle diese Fächer, aber auch übergreifend, da gibt es viele Kurse, in denen man die Chirurgie auch sehr früh im Studium, ich nenne es mal quasi trocken, kennenlernen und ausprobieren kann. Auch beim Berufsverband, sagen wir mal, etwas übergreifender, das Format der nur Mutkurse, die Möglichkeit, selbst wenn man jetzt irgendwie so ein Stipendium, die sind mittlerweile zumindest in unserem Fachbereich extrem begehrt geworden. Weiß nicht, wie das in der Herzchirurgie ist. Ich will fast sagen kompetitiv. Aber man hat ja auch eine Möglichkeit, über Formulaturen und Hospitationen in Abteilungen reinzuschauen. Und ich finde, da bekommt man recht schnell mit, was das für ein Fach ist, aber auch wie die Klinik läuft und wie es da so läuft, ja. Und so sehr verstellt sich ja niemand, dass man das nicht mitbekommt, selbst beim Hospitieren. Und ich glaube, dass da, wenn man da offen an die Sache rangeht und da ein, zwei Begegnungen schafft, dann kann man es schaffen, wahrzunehmen, dass das ein erstrebenswertes Fach ist. Und um Himmels Willen, das sind ja viele Fächer und man muss schon gucken, wo man kompatibel zu ist. Aber ich glaube, man sollte überhaupt kein Fach irgendwie verteufeln und sagen, Chirurg werden kann ich nicht oder Chirurgin werden kann ich nicht oder ich würde auch niemals sagen, ich kann kein Augenarzt werden, ja, um Himmels Willen, ja. Aber man ist ja mit manchen Sachen kompatibler und mit anderen nicht, aber ich glaube schon, man sollte das in erster Linie vom Fach abhängig machen und dann aber natürlich auch vom Ort, wo passe ich gut rein, wo fühle ich mich gut aufgehoben als allgemeiner Nachwuchstipp.
Ich denke, auch diese Einblicke sind sehr wertvoll, dass man auch an zahlreichen Institutionen hospitiert, formuliert, dass man Kontakte knüpft auch und auch die Leute fragt, wie zufrieden sind sie in dem jeweiligen Fach, in der Abteilung, dass man da schon einen Einblick auch gewinnt. Networking generell ist sehr wichtig. Das kann man auch durch Kongressteilnahmen zum Beispiel viele Menschen auch kennenlernen aus den unterschiedlichen Fächern, schon Kontakte knüpfen, vielleicht auch für Hospitationen dann, vielleicht ergibt sich auch eine Möglichkeit dann, die es vorher nicht gegeben hätte. Und deshalb finde ich das sehr, sehr wichtig auch, Networking und in Kontakt zu treten mit Chirurginnen und Chirurgen und auch in das Fach hineinzuschauen durch Praktika, Hospitation etc. Und wie gesagt, auch im Ausland zum Beispiel mal zu schauen, wie ist da die Struktur, weil da nimmt man auch sehr viel mit und hat auch einen Einblick in andere Gesundheitssysteme zum Beispiel. Und das kann sehr spannend sein und auch den Horizont auf jeden Fall erweitern.
Wir können uns ja, neudeutsch würde man sagen, committen und wir stellen ein paar von den Links, die wir nützlich finden, auch in die Shownotes. Dann hat man da schon mal so eine erste Marschroute, wo man sich informieren kann, weil genau das ist es ja. Ja. Also wen das interessiert, wer da mal reinschnuppern will, da finden sich zahlreiche Möglichkeiten, das zu machen. Selbst wenn man nicht ein Stipendium hat, ich finde, die meisten größeren Kongresse haben meistens zumindest kostenfreie Eintritte für die Studierenden. Und da darf man dann auch wirklich keine Scheu haben, wen anzusprechen, auch mal nach einer Sitzung. Also das, vielleicht ist da mal jemand, der irgendwie kurz angebunden ist und weg muss, aber grundsätzlich freuen wir uns ja alle, wenn jemand irgendwie Begeisterung für unser Fach mitbringt und das auch machen will. Also
genau, und ich denke, da muss man mutig sein und sich einfach trauen, auch Personen, Oberärzte zum Beispiel oder Chefärzte anzusprechen, weil es lohnt sich meistens auch. Und dann kann man da zum Beispiel hospitieren, hat den Einblick. Oder in meinem Fall zum Beispiel, ich habe die Stelle als studentische Aushilfskraft erhalten, weil ich den Mut hatte, am Anfang des Studiums schon den Chefarzt anzusprechen und konnte dann die klinische Erfahrung dadurch sammeln. Also ich denke, man muss einfach den Mut zusammennehmen und das lohnt sich meist dann auch für die eigene Erfahrung.
Absolut, genau. Ja. Das ist doch ein wichtiger Tipp. Wir sind ja schon relativ weit in unserer Folge und Tipps sind immer was Gutes, heute haben wir ja eine sehr persönliche Folge gemacht und das finde ich gut und das mag ich, weil ich mache gerne Chirurgie und ich freue mich immer, wenn ich mit jemandem quatschen kann, der das auch gerne macht. Und ich jetzt wirklich aus dem Segment Mikro-Tipp quasi, aber trotz alledem, ich finde, wenn man irgendwo hospitieren geht und schon gedanklich sehr weit gediegen ist und sagt, das interessiert mich, da möchte ich das gerne machen und ob ich jetzt irgendwie wissenschaftlich tätig werden will oder nicht, das kann für diejenigen, die da Wert drauf legen, ein großer Faktor sein bei der Stellenwahl. Und dann kommen oftmals nur sehr große, maximal versorgende Kliniken oder Universitätskliniken in Frage. Aber man kann ja auch, also ich will jetzt nicht sagen passiv wissenschaftlich tätig sein, aber zumindest sich aktiv belesen und zwar nicht notwendigerweise hochtrabende Grundlagenforschung betreiben, aber trotzdem informierte akademische Entscheidungen treffen. Das ist mein einer Appell. Ja, nur weil man nicht an der Universitätsklinik ist, muss man sich nicht auf, das haben wir schon immer so gemacht, zurückziehen. Und das andere ist eben der Mikro-Tipp. Wenn man irgendwo hospitieren geht und der primäre Fokus ist, was kann und darf ich da operieren, einfach auch mal in den OP-Plan gucken, vielleicht mal ein, zwei Tage zurückblättern oder eine Woche zurückblättern oder einen Monat zurückblättern, falls mal eine schlechte Phase war. Und dann kriegt man ja schon ganz schnell ein gutes Gespür dafür, was da so läuft und was man gerade auch während der frühen Weiterbildungsjahre dort machen kann, darf, muss und oder sieht. Und ich glaube, das hilft ungemein, neben dem Gespräch natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten.
Ja, das ist ein sehr guter Tipp und vielleicht auch nachzuschauen, was ist der Forschungsschwerpunkt des jeweiligen Oberarztes beispielsweise, wo liegt der Fokus? Zum Beispiel in Bonn, da haben wir einen großen Fokus auf endoskopische Herzchirurgie. Dann kann man sich da schon ein bisschen einlesen. Wir haben auch Simulatoren, wo man üben kann beispielsweise, das Handling mit den Instrumenten, das finde ich auch sehr gut, dass man quasi schaut, wo ist der Schwerpunkt der jeweiligen Klinik und dann kann man sich explizit nochmal einlesen, was diese Thematik betrifft und schon mit einem gewissen Fachwissen auch rangehen an die Hospitation oder Formulare. Beispielsweise. Das finde ich auch sehr gut. Und wie gesagt, den Operationsplan anzuschauen, auf jeden Fall, dass man auch schaut, wie weit sind die Assistenzärzte schon fortgeschritten in der operativen Erfahrung zum Beispiel. Genau. Und was wird genau operiert?
Sehr guter Tipp. Für alle, die nämlich jetzt zuhören und sagen, Mensch, ich höre den Podcast nur gerne, vielen Dank dafür, by the way, und will aber keine Chirurgie machen, warum auch immer. Falls diejenige oder derjenige sich gerade in der Vorbereitung auf das M3-Examen befindet, hast du nämlich nebenher noch einen anderen guten Tipp gegeben, die Forschungsschwerpunkte von den jeweiligen Prüferinnen und Prüfern anzugucken. Das hat noch nie geschadet. Da können Sie die ein oder andere schon dann mal abholen und schaffen sich ein absolutes Wohlfühlklima für die Prüfung. Ja, Mensch, Julia, hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt oder irgendeinen ganz heißen Tipp, wo du sagst, Mensch, ich möchte die Folge nicht beenden, ohne dass ich das gesagt habe?
Vielleicht generell, dass wenn man eine Leidenschaft und Passion gefunden hat in der Medizin für ein Fach, wie gesagt, dass man sich da frühzeitig engagiert, einbringt, dass man hospitiert, wie gesagt, an zahlreichen Institutionen und dass man dann auch das richtige Team für sich findet, wo man später anfangen möchte. Und genau, das finde ich wichtig und auch wie gesagt, ins Ausland zu gehen, Chancen zu nutzen und sich dann weiterzuentwickeln durch diese neuen Erfahrungen, das finde ich Gold wert auf jeden Fall und dass man mutig ist, mutig bleibt, neugierig bleibt für die Chirurgie und dass man sich nicht abschrecken lässt von den Klischees, die wir angesprochen haben, weil das ist keineswegs zutreffend in jedem Fall und man muss einfach für sich herausfinden, was man möchte und welches Haus, welche Abteilung zu einem gut passt, individuell, würde ich sagen. Und ich hoffe auch, dass wir mit dieser Folge Nachwuchs inspirieren konnten, in ein chirurgisches Fach zu gehen und sich zu trauen, auch unabhängig von den Klischees, die verbreitet werden.
Sehr schön. Das lasse ich als Abschlusswort einfach mal so stehen. Ich finde, wahnsinnig spannendes Thema. Manchmal natürlich auch sehr aufgeladenes Thema, manchmal so sehr, dass das vom Inhalt unseres Faches fast schon ablenkt. Ja. Aber wie gesagt, mein wärmster Appell an alle, die sich noch nicht für unser schönes Fach entschieden haben, schaut einfach mal rein, nutzt die Formate und Angebote. Wie gesagt, wir stellen auch was in die Shownotes, genauso wie Formulaturen und Hospitationen, um für euch ein gutes Fach zu finden, auch wenn es keine Chirurgie wird. Informierte Entscheidung hilft immer und eben auch nicht nur das richtige Fach, sondern auch die richtige Abteilung, das richtige Haus zu finden. An alle Hörerinnen, die schon Chirurgie machen, wunderbar, Glückwunsch, gute Wahl. Aber egal, was wir machen, lasst uns alle irgendwie darauf achten, wir haben es zwischendrin ja auch schon mal gesagt, dass wir für uns ganz klein im Alltag vielleicht wirklich diese Hemmschwellen und negativen Klischees versuchen, so weit wie möglich abzubauen. Ja, ich versuche das auch, ich schaffe es nicht immer, mal besser, mal schlechter, aber zumindest, wenn wir es jeden Tag versuchen, Schritt für Schritt, dann bleibe ich da gnadenlos optimistisch, dass wir da gut hinkommen. Und genau. Jetzt sage ich erstmal danke, liebe Julia, dass du heute da warst und hier mitgemacht hast. Ich wünsche dir, du bist jetzt auch unterwegs zum Kongress und dann musst du ja irgendwann noch dein M3 machen und dann geht's los. Da wünschen wir dir alle Surgeon Talker viel Erfolg und wir freuen uns und wir sind ja auch weiter mit dir in Kontakt und deswegen sage ich jetzt, wie gesagt, vielen Dank, denn das war's für heute von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Fragen oder Wünschen zu zukünftigen Themen und InterviewpartnerInnen schreibt gerne eine kurze Mail an mich oder schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgeon-talk.de. Wie gesagt, danke nochmal an dich, Julia. Mir hat es extrem Spaß gemacht. Danke an alle ZuhörerInnen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk zusammen mit euch. Euer Benedikt.
Benedikt. Surgeon Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG und Medtronic GmbH.